Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Zürich Schaffhausen. Mehr Velo statt Auto. Der Zürcher Kantonsrat will mit 20 Millionen Franken die Leute zum Umsteigen bewegen. Noch mehr Widerstand gegen das Atommüllendlager. Diesen Auftrag hat die Schaffhauser Regierung vom Parlament bekommen. Ein grosser Zürcher Unternehmer und Förderer, der Branko Weiss, ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Und ein Gefängnis nicht für Kriminelle. Ein Einblick ins Ausschaffungsgefängnis am Flughafen Zürich und Antworten auf die Fragen, was die Ausschaffungsinitiative für Folgen hätte. Ein Blick aufs Wetter morgen. Sonne und Wolken wechseln sich ab, es bleibt aber mild mit 12 Grad. Am Mikrofon Dorothea Simeon. Im Kanton Zürich sollen mehr Leute Velo fahren. Der Kantonsrat hat darum 20 Millionen Franken für ein Förderprogramm bewilligt. Mit dem Geld soll der Kanton in den nächsten 10 Jahren dafür schauen, dass der Anteil vom Veloverkehr am gesamten Verkehr grösser wird. Oliver Futter.
Das Veloförderungsprogramm hat die kantonale Volkswirtschaftsdirektion ausgeschafft. Und das Geld ist in den Augen vom Regierungsrat Ernst Stocker gut investiert.
Ich bin der Meinung, dass diese 20 Millionen, das heisst 2 Millionen pro Jahr in den nächsten 10 Jahren, eine maßvolle Vorlage sind, um das Velofahren im Kanton Zürich zu propagandieren.
Zu den Massnahmen des Programms gehören zum Beispiel Veloparkplätze bei kantonalen Einrichtungen, bessere Signalisationen und viel Unterstützung für Gemeinden, zum Beispiel beim Wissen über die Veloförderung, bei der Arbeit in Schulen oder beim Ausschildern von ihren Velowegen. Die Fäden für die Arbeiten sollen kantonale Koordinationsstellen zusammenheben. Das ist alles gar nicht nötig, haben der Lorenz Habicher und der Werner Bossert vom Ernst Stocker seiner SVP gefunden.
Der Veloverkehr hat eine solch starke Position erreicht, dass eine weitere kantonale Förderung überflüssig ist.
Der Veloverkehr ist ein Verkehr für kleine Minderheiten.
Die SVP hat am Schluss als einzige Partei Nein gestimmt zu dem Kredit. Alle anderen Parteien haben ein Loblied angestimmt auf das Programm.
Heute fährt die Veloförderung mal mit Seitenwind, mal mit Gegenwind. Mit dem Veloförderprogramm und der Velofahrstelle bekommt das Velo Rückenwind.
Hat der grüne Martin Geilinger dichtet. Und der Willi Germann von der CVP hat die Velofahrer fast in den Himmel aufgelobt.
Eigentlich müsste man die Velofahrenden, zumindest die anständig Fahrenden, auf Händen tragen. Selbstverständlich, wenn sie nicht gerade auf dem Sattel sitzen.
Weil sie im Strassenverkehr wenig Platz brauchen, wenig Lärm machen und auch wenig CO2 ausstossen. Darum lohne sich auch das Veloförderungsprogramm. Nach so viel Lob hat der Volkswirtschaftsdirektor Ernst Stocker mit einer Prise Selbstironie in die Zukunft geschaut. Der Veloverkehr im Kanton Zürich könnte bald zünftig wachsen.
Ich denke, mit den Elektrofahrrädern wird ganz neuen, nicht so sportlichen Bevölkerungsgruppen, zu denen ich mich zum Beispiel zähle, der Zugang zum Velo erleichtert.
Und von ungewohnter Seite hat es für den Ernst Stocker dann auch noch ganzes persönliches Lob gegeben. Als SVP-Regierungsrat hat er das vom grünen Martin Geilinger bekommen.
Mit der Veloförderung ist es ernst, offenbar ernst.
Mit dem Veloförderungsprogramm lege der Neoregierungsrat Ernst Stocker einen super gelungenen fliegenden Start an.
Im Kanton Zürich sollen viel einfachere Regeln für den Sonntagsverkauf gelten als heute. Die FDP und die SVP haben im Kantonsrat für einen entsprechenden Vorstoss ein deutliches Mehrheit gefunden. Die Initiantin Gabriela Winkler von FDP stört sich daran, dass der Bund bei heutiger Regelung am Tankstellenshop vorschreibt, was er verkaufen darf, gleichzeitig den Angestellten aber eine Arbeitsbewilligung gibt.
Dort liegt der Unfug, denn der Arbeitnehmerschutz greift nicht. Am Sonntag wird gearbeitet. Man kassiert zwar dann nur das Benzin oder den Diesel, man schenkt den Kaffee aus in der Tankstelle im Bistro, aber man verkauft keine Tiefkühlpizza, kein Crème-Dessert, keine Milch. Was soll das? Wo ist hier der Arbeitnehmerschutz? Nirgends. Was hier wütet, ist die Bürokratie und sonst gar nichts.
Bis ins linke Lager ist ihr Vorschlag unterstützt worden, dass es in Zukunft keine Rolle mehr spielen soll, was für Produkte ein Laden verkauft. Es soll nur noch festgelegt sein, dass der Laden höchstens 200 Quadratmeter gross sein darf. Auch der Regierungsrat findet den Vorschlag gut. Der Ernst Jocker hat aber auch betont, dass der Kanton Zürich zusammen mit dem Bund eine Lösung suchen müsse. Entsprechende Gespräche sind schon im Gang. Die Zürcher Gesundheitsdirektion nimmt nach den Spitälern jetzt auch die psychiatrische Versorgung im Kanton unter die Lupe. In einem dreistufigen Verfahren wird sie bis in einem Jahr festlegen, welche psychiatrischen Angebote künftig auf die Spitallisten kommen sollen und damit einen Leistungsauftrag vom Kanton bekommen. Die Kosten für eine stationäre Behandlung in diesen psychiatrischen Kliniken werden dann von der Krankenkasse übernommen. Der zum Teil private Campingplatz an Dösegg, Gemeinde Freiensteig-Tiefen, soll an einem Erholungsgebiet weichen. Das schlägt die Zürcher Baudirektion vor, die zusammen mit der Gemeinde angeschaut hat, wie man den bedeutenden Lebensraum bei Mündung von Dös in der Rhein allen könnte zugänglich machen. Die Baudirektion macht gleichzeitig Vorschläge, wie Dösegg für den Verkehr soll erschlossen werden, wo Schiffe sollen können anlegen und wie die Natur kann geschützt werden. Das sogenannte Entwicklungskonzept soll jetzt schrittweise bis ins Jahr 2013 umgesetzt werden. Die Zürcher Kantonspolizei macht in einer Kampagne auf sogenannte Dämmerungseinbrüche aufmerksam. Unter dem Motto «Verdacht, ruf an, Polizeinotruf 117» sollen wir sich gemeinsam gegen die Einbrecher wehren. Während der Kampagne wird die Polizei auch stärker patrouillieren. Eine 26-jährige Frau ist gestern Abend in Regensdorf von einem maskierten Mann bestohlen worden, nachdem sie am Bankomat ein paar Tausend Franken abgehoben hat. Wie die Zürcher Kantonspolizei mitteilt, hat sie das Geld in eine Tasche verstaut und nachher auf den Beifahrersitz von ihrem Auto gelegt. Noch bevor sie können abfahren konnte, hat der maskierte Mann die Türe zum Beifahrersitz aufgerissen und ihre Tasche weggerissen. Er habe die Frau gleichzeitig mit einem Messer bedroht, heisst sie Mitteilung weiter. Der Räuber sei nachher in Richtung Bahnhof geflüchtet. Der Schaffhauser Kantonsrat hat ein klares Signal auf Bern geschickt. Er hat das sogenannte Widerstandsgesetz gegen die mögliche Atommüllendlager ausgeweitet. Der Regierungsrat muss sich jetzt auch gegen Endlager in Nachbarschaft wehren. Christa Edlin.
Das Widerstandsgesetz aus den 80er Jahren, das es in dieser Art nur im Kanton Schaffhausen gibt, wird also nicht ausgehebelt. Die Kommission, die das mit einem brisanten Zusatz hätte wollen, ist gescheitert. So deutlich, wie das kaum jemand gedacht hat. Trotzdem sagt der Kommissionspräsident Dino Tamani von der SVP, er sei nicht überrascht.
Ja, es ist schade, aber es war eigentlich zu erwarten gewesen. Ich glaube, der Rat hat so entschieden, wie wir es eigentlich gedacht haben. Und darum ist auch die Enttäuschung nicht so riesengroß.
Auf der Gegenseite ist die Freude und die Erleichterung dagegen gross, dass der Kantonsrat die Position des Regierungsrats nicht geschwächt, sondern im Gegenteil gestärkt hat. Der Daniel Fischer von der SP.
Ich finde das gut, das war jetzt ein klares Signal nach aussen, auch zu den Naga, dass man nicht einfach bei uns kommen kann und wollen alles verlochen, weil es gibt nun mal einfach noch keine sichere Methode, auf 100, 200'000 Jahre etwas einzulagern.
Noch grösser als bei den Linken und Grünen ist die Erleichterung über das klare Signal aber beim Regierungsrat. Es war für ihn nämlich ungewiss, wie viele bürgerliche Kantonsräte für eine Abschwächung des Gesetzes stimmen würden. Darum hat das Parlament letzte Woche in einer eindringlichen Stellungnahme aufgefordert, der Regierung ja nicht in den Rücken zu fallen mit einem abgeschwächten Gesetz. Entsprechend froh über den heutigen Entscheid ist die zuständige Gesundheitsdirektorin Ursula Hafner.
Jede Änderung, jede Schwäche hat auch unsere Position natürlich geschwächt. Das wäre ein völlig falsches Signal gewesen gegen aussen zu den Entsorgungspflichtigen, zu den AGRA, zum BFE oder der Kanton Schaffhausen. Da wird der Widerstand auch aufgeweicht.
Der Regierungsrat kann und muss sich jetzt also mit dem verschärften Gesetz auch im Zürcher Wieland oder in den nördlichen Lägern gegen ein Endlager wehren. Das gibt am Regierungsrat Rückenwind. Es sei aber nicht der Start von einer neuen Politik, sagt Ursula Hafner.
Also wir leisten ja Widerstand leisten gegen so ein Atomendlager bei uns im Kanton, aber auch in den angrenzenden Regionen. Da hat die Regierung längstens schon beschlossen.
Weil eine Studie gezeigt hat, dass der Kanton Schaffhausen auch wegen der Endlager im Kanton Zürich schwere wirtschaftliche Nachteile hat. Ursula Hafner ist zuversichtlich, dass der Regierungsrat ein Endlager verhindern könne, wenn er sich vehement wehre.
Dort, wo der Widerstand am härtesten, am deutlichsten ist, dort tut sich auch eine Organisation schwer, dann so ein Lager einzurichten.
Das zeigt das Beispiel vom Wallenberg im Kanton Nidwalden.
Wegen der vielen Sachschäden haben die meisten Zürcher Gemeinden den Schulsilvester abgeschafft. Jetzt klopft es immer häufiger einfach zwei Monate früher. Wegen Halloween hat die Polizei im Kanton Zürich gestern etwa 120 Mal müssen ausrücken. Bilanz bis jetzt: ein Schwerverletzter und Schäden von mehreren 10'000 Franken. Hans-Peter Kenzi.
Halloween, das ist der Tag vor Allerheiligen. Von Irland via USA ist der Halloween in den letzten Jahren immer mehr auf dem europäischen Festland zu einem festen Brauch geworden. Vor allem bei Kindern und Jugendlichen ist er beliebt. Als Hexe oder Gespenst verkleidet, gehen sie am Abend von Haus zu Haus mit dem Spruch «Trick or treat» oder «Süßes oder Sures». Wer nichts gibt, dem wird ein Streich gespielt. Viele haben gestern Sures gegeben, sagt Destra Surber von der Kantonspolizei Zürich.
Die Hälfte der Fälle ist es um das Werfen von Eiern gegen Fassaden und fahrende Autos gegangen. Dann ein halb Dutzend Mal hat man Steine gegen Fahrzeuge, Fensterscheiben und in einem Fall gegen einen Zug geschleudert. Dann haben sieben Dörfer und unbekannte Container, ein mobiles WC-Häuschen und einen Abfallkorb in Brand gesteckt. Und wegen gesprengten Briefkästen haben Kantonspolizisten auf Volkerzwil und Kloten ausrücken.
Das Männendorf hat sogar einen Schwerverletzten gegeben. Ein 15-Jähriger ist von einem Geschoss von einer Soft Airgun, also von einer Luftdruckpistole, am Auge getroffen worden. Er musste ins Spital gebracht werden. Der Täter, ein 16-jähriger Jugendlicher, hat die Polizei verwünscht. In der Stadt Zürich hat es bis jetzt zwar keine Meldungen von Verletzten gegeben, aber auch die Stadtpolizei hat etwa 60 Einsätze gehabt. Der Halloween wird also immer mehr zum neuen Schulsilvester, bestätigt Judith Hödl von der Stadtpolizei.
Ja, wir stellen fest, dass das eigentlich immer mehr wird. Das ist letztes Jahr schon so gewesen, dass wir über 40 Einsätze gehabt haben. Und jetzt sind es noch mal mehr. Und da stellen wir also wirklich eine Steigerung fest.
Auch die Schäden sind entsprechend gross. Die Schadensumme von gestern Abend beträgt im Kanton Zürich ein paar 10'000 Franken.
Er ist als Flüchtling in die Schweiz gekommen. Er hat sich zum erfolgreichen Geschäftsmann aufgeschafft und hast fast sein ganzes Vermögen der Förderung von Wissenschaft und von jungen Unternehmen geschenkt. Die Rede ist von Branko Weiss, einem der grossen Zürcher Unternehmen und Mäzen. Gestern ist der Branko Weiss im Alter von 81 Jahren gestorben. Michael Ganz.
Natürlich habe ich auch Träume. Ich habe Träume, erstens einmal, dass ich da gut abschliesse, was ich jetzt mache. Und dass ich da, was ich gelernt habe und was ich kann, dass ich es einfach weitergehe. Sehr einfach.
Das hat der Branko Weiss vor ziemlich genau 20 Jahren in einer Sendung von Radio DRS gesagt. Und seine Träume von damals sind in Erfüllung gegangen. Er hat alles gut abgeschlossen, hat das, was er als Unternehmer verdient hat, schon vor seinem Tod der Zukunft geschenkt und sein grosses Know-how in wissenschaftlichen und unternehmerischen Belang der jungen Generation weitergegeben. Er hat vor allem die ETH Zürich mit grossen Geldbeträgen unterstützt, hat zum Beispiel über 20 Millionen Franken an den Bau von der Science City auf dem Hönkerberg gespendet und mit noch mal gleich viel Geld einen Stipendienfonds geöffnet. Das darum, weil er selber der ETH Zürich vieles verdankt hat. Der Branko Weiss ist 1929 als Sohn von einer jüdischen Familie in Zagreb geboren und während dem Zweiten Weltkrieg als Flüchtlingskind in die Schweiz gekommen. An der ETH Zürich hat er dann dank einem Stipendium Chemie studiert und doktoriert. Eine Karriere, die für Flüchtlinge damals äußerst schwierig war. Der Branko Weiss hat dann ein eigenes Unternehmen für wissenschaftliche Messgeräte gegründet und hat damit international Erfolg gehabt. Er ist reich, sogar sehr reich geworden, hat sein Geld aber nie lang behalten, sondern es immer gerade wieder für gute Zwecke weggegeben. Unterstützt hat er neben der ETH vor allem auch die Ausbildung von Jungunternehmern und innovative Spin-off-Firmen. Er war aber auch Kulturmäzen. Er hat zum Beispiel den Architekturwettbewerb für den Zürcher Schiffbau finanziell unterstützt. Zürich sei für den Branko Weiss als Flüchtling sicher ein wichtiger Ort gewesen, sagt Yves Kugelmann, Chefredakteur der jüdischen Wochenzeitschrift Tacheles.
Zürich ist seine zweite Heimat geworden, in der sicher gut integriert war, aber der Branko Weiss war nicht jemand, der sich einfach so einfach integrieren lassen. Er war ein Einzelgänger, war ein Kosmopolit. In Zürich hat er gewohnt und er war aber auf der Welt daheim.
Auch in der jüdischen Gemeinde von Zürich sei der Branko Weiss immer ein Einzelkämpfer geblieben. Er hätte das jüdische Establishment nie gut mögen und sich darum immer wieder mit dem Präsidenten der israelitischen Kultusgemeinde, einem berühmten Sigi Feigl, gestritten.
Es hat sicher in den 90er Jahren vor allem dann Debatten oder auch einfach unterschiedliche Haltungen geben zwischen Sigi Feigl und dem Branko Weiss und umgekehrt, wie auch kontroverse Diskussionen mit dem Schweizerisch-Israelitischen Gemeindebund. Und dort hat, muss man auch sagen, der Branko Weiss sehr eine aufrechte Haltung gehabt. Er hat seine Meinung geäußert, unverblümt, und hat seine Positionen wirklich eingebracht gehabt, während die andere Seite anders ein bisschen diplomatischer gesehen ist.
Der Branko Weiss ist also nicht nur als Unternehmer, sondern auch als Privatmann einer gewesen, der keine Angst davor gehabt hat, einmal auf die Nase zu fliegen. Ohne Mut und Risikogänge nichts im Leben, hat er auch schon dort mal vor 20 Jahren ins Mikrofon gesagt.
Ich habe so einen Spruch, der heißt: Wer nicht auf die Schnauze fallen will, muss auf dem Bauch vorwärts kriechen.
Und auf dem Bauch vorwärts kochen, das ist der Unternehmer und Mäzen Branko Weiss Zeit seines Lebens ganz sicher nie.
Das ist das Regionaljournal Zürich Schaffhausen auf DRS1. In 14 Minuten ist es 6. Ende November wird die Schweiz über die Ausschaffungsinitiative der SVP und ihren Gegenvorschlag abgestimmt. Aus dem Anlass hat die Justizdirektion vom Kanton Zürich die Medien zu einem Rundgang durchs Ausschaffungsgefängnis beim Flughafen Zürich-Kloten eingeladen. Was aber hätte die Initiative für Folgen für das Ausschaffungsgefängnis? Fanny Kerstein hat mit dem Thomas Wannhardt, dem Chef vom Amt für Justizvollzug, darüber geredet.
Wenn die Ausschaffungsinitiative angenommen wird, was hat das nachher konkret für Auswirkungen hier für das Ausschaffungsgefängnis?
Für das Ausschaffungsgefängnis erwarten wir keine grossen Veränderungen. Gemäss Ausschaffungsinitiative geht es ja vor allem um Straftäter, die auf Strafhände hin dann ausgeschafft werden. Da hat man schon während dem Strafvollzug Zeit, die Ausschaffung zu organisieren. Wir haben da typischerweise Leute außerhalb von Strafverfahren in Administrativverfahren, die aus ausländerrechtlichen Gründen zum Beispiel raus müssen, und die nimmt man in Ausschaffungshaft. Das ist unsere typische Klientel.
Also wir müssen nachher nicht auf einmal viel mehr Plätze können anbieten, respektive da alles ausbauen?
Wir erwarten das zumindest nicht. Es ist natürlich trotz allem auch ein bisschen spekulativ, wie sich es ganz konkret entwickeln wird.
Ich habe gehört, ihr plant ein Projekt, wo man den Strafvollzug noch weiter würde entschärfen für Ausschaffungshäftlinge. Was ist da genau geplant?
Es ist so, dass in der Tat, wenn wir die Menschen ein bisschen näher kennenlernen, wir verschiedenste haben, wo man sagt, da braucht es nicht eine eigentliche Gefängnisstruktur. Da geht es auch ein bisschen in ein offeneres Regime, immer noch gesichert gegen aussen, aber mit gegen innen noch freier, vielleicht auch das Gelände, wo man sich darauf bewegen kann. Und da haben wir grössenordnung 50 Plätze mal geplant. Das ist aber noch nicht in der Investitionsplanung drin. Und insofern wäre das etwas, was wir also nicht von heute auf morgen wieder realisieren.
Weiss man schon, wo das herkommen würde, auch hier am Flughafen, oder wo ist das geplant?
Also man hat zum Beispiel ein Planungsszenario, dass das in unserem Vollzugszentrum Bachtel wäre, oberhalb von Hinwil, Ringwil ehemals. Dort hätten wir an sich die Raumreserve, um das zu machen.
Der Thomas Mannhardt, der Leiter vom Amt für Justizvollzug vom Kanton Zürich. Im Ausschaffungsgefängnis hat es zu einem grossen Teil also Leute, die nicht straffällig geworden sind, sondern die einfach nicht die nötigen Papiere haben, um in der Schweiz zu leben. Ein Gefängnis also nicht für Kriminelle. Wie Angestellte und Insassen mit dieser besonderen Situation umgehen, Fanny Kerstein hat einen Blick hinter die Kulissen können werfen.
Sind da oben? Ja.
Kann ich die Tür haben?
Kann ich die Tür haben? Die Frage stellt Gabel Capiaghi, eine Abteilungsleiterin vom Ausschaffungsgefängnis, ein paar Mal auf unserem Rundgang. Es gibt keine Tür, die nicht überwacht ist oder die ohne Schlüssel aufgeht. Im Ausschaffungsgefängnis sind die 83 Männer und in einem separaten Trakt 11 Frauen gut bewacht. Und gleich ist es nicht ein Gefängnis wie jedes andere. Da ist mal die Lage gerade neben dem Flughafen.
Und zwar ist das so, dass wir da, wo wir jetzt sind,
der Fluglärm macht aus jedem Gespräch eine Pantomime oder zumindest eine Unterhaltung mit grossen Pausen. Beim Eintritt bekommen die Häftlinge dann auch gerade Oropax über. Der Krach der Flüger hört man natürlich auch im Spazierhof. Ein Innenhof aus Beton mit hohen Mauern und einem Drahtgeflecht oben durch. Am Boden ein Bänkli, ein Tischtennis. Anderthalb Stunden pro Tag dürfen die Gefangenen im Spazierhof. Dort können sie miteinander schwätzen, spielen, rauchen. Im Moment ist er wegen unserem Besuch leer. Die Gefangenen unterhalten sich über die offenen Zellenfenster miteinander.
Hallo! Ja. 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 Ja.
Im sechsstöckigen Ausschaffungsgefängnis tönt es wie beim Turmbau von Babel. Die Gefangenen kommen aus vielen verschiedenen Nationen. Weit über die Hälfte kommt aus Afrika, 16% kommen aus dem Irak, fast jeder Zehnte kommt aus China. Und alle, das ist neben dieser Lage beim Flughafen die zweite Spezialität, alle haben sie eigentlich nichts verbrochen, ausser dass sie keine Papier und kein Recht haben, in der Schweiz zu bleiben. Das Haftregime sei darum lockerer als im normalen Strafvollzug, sagt Gabriel Capiaghi, wo wir vom Spazierhof in den zweiten Stock laufen. Hier muss niemand eine Strafe verbüssen. Es geht nur darum, die Gefangenen drinnen zu behalten. Im zweiten Stock schmeckt es nach Essen und Rauch. In den Zellen ist Rauchen erlaubt. Und auch sonst ist manches anders als in anderen Gefängnissen.
Am Morgen um 7:30 Uhr, die Gitter, die sie sehen, die Gitter tun wir zu auf beiden Seiten. Und dann machen wir alle Türen auf. Das heisst, die Insassen haben offenen Vollzug. Sie können sich hinter dem Gitter den ganzen Tag frei bewegen.
Das heisst, sobald auf ihrem Stock die türkisgrünen Zellentüren aufgehen, können sie sich gegenseitig besuchen. Sie können auf den Zellen essen oder im Gruppenraum. Sie können Fernsehen schauen, telefonieren und Post bekommen, ohne dass das jemand kontrolliert. Und anders als im normalen Strafvollzug dürfen sie jeden Tag ausser dem Sonntag Besuch bekommen, ohne dass eine Trennscheibe zwischen ist. Eine Frau aus Kenia, die seit einem halben Jahr in der Schweiz ist, davon 5 Monate im Ausschaffungsgefängnis, erzählt, was sie den ganzen Tag macht.
We work for a few hours every day. We have a TV in the room. You can watch your TV, reading books, reading my Bible, doing some sport.
Sie arbeitet ein paar Stunden am Tag. Sie schaut Fernsehen, liest Bücher oder ihre Bibel und treibt Sport. Gut geht es ihr aber nicht.
It's not good when you are not a criminal and you are treated like a criminal.
Es sei nicht gut, eingesperrt zu sein wie eine Kriminelle, wenn man gar kein Kriminelle sei. Das Ausschaffungsgefängnis, das sei die Endstation von der Hoffnung auf ein besseres Leben. Dass sie dabei ständig Flüger in alle Himmelsrichtungen sieht fliegen, macht es nicht einfacher.
It's really tough. It really makes you feel you're really in prison because you see people coming in, coming out, planes landing, leaving, and you imagine they have their freedom. They can be where they want.
Man hockt im Gefängnis und sieht die Flugzeuge kommen und gehen, sieht die Leute und man stellt sich ihre Freiheit vor und dass sie hergehen können, wo sie wollen, erzählt sie. Dass es den Leuten trotz gewissen Freiheiten nicht gut geht, sieht man unter anderem daran, dass viele Medikamente gegen Depressionen und Schlaflosigkeit abgegeben werden. Der Arzt kommt 2-mal in der Woche, der Psychiater 3-mal. Manchmal kommt es zu Konflikten, zu einer Schlägerei zum Beispiel. Mit dem umzugehen, sei schwierig, sagt die Abteilungsleiterin Gabriel Capiaghi.
Umso länger als die Insassen da sind, umso schwieriger ist grundsätzlich der Umgang mit den Insassen, weil sie kennen das ganze Haus und sie kennen das Personal und wir kennen die Insassen. Und das macht es nicht einfacher.
Je nachdem gibt es wie im Fußball rote und gelbe Karten. Das kann ein Bus sein oder ein Aufenthalt in der Arrestzelle. Um die Ausschaffungshäftling zu betreuen, muss man auf der einen Seite ihre Geschichte vergessen.
Der Mensch ist da, weil er aufgrund von seinen Papieren im Moment Schweiz muss verlassen. Und die ganze Geschichte, die hinter einem Menschen hängt, die ist nicht relevant. Weil sie können die Geschichte nicht ändern.
Auf der anderen Seite dürfen wir aber auch nicht abstumpfen. Wir können nur hier arbeiten, wenn wir die Menschen gerne haben. Im zweiten Stock wird das Mittagessen serviert. Reis, ein Fleisch, grüne Bohnen. Im Hintergrund startet der nächste Flüger.
Eindrücke aus dem Ausschaffungsgefängnis beim Flughafen Zürich. Fanny Kerstein hat berichtet. Ein sonniger Herbsttag geht zu Ende. Die Prognose für morgen hat Sabine Balmer von SF Meteo.
Mit ein paar Stunden Sonnenschein sind die Temperaturen heute bis auf 15 Grad angestiegen. Morgen ist aber dann nicht mehr ganz so sonnig und warm wie heute. In der Nacht bleibt es zwar noch mehrheitlich klar, die Temperaturen gehen auf etwa 5 Grad zurück. Morgen liegen am Morgen im Unterland und auch im Limmattal zuerst Nebelfelder, sonst scheint aber noch die Sonne. Der Tag dort sind dann immer mehr Wolken auf, Regen bringen die wahrscheinlich aber keinen. Die Höchstwerte liegen dann zwischen Schaffhausen, Zürich und Wetzikon bei etwa 12 Grad. Am Mittwoch bleibt es bei einem Wechsel aus Sonne und ein paar Wolkenfelder. Es ist weiterhin recht mild mit rund 13 Grad.
Das Zum Schluss von dieser Sendung dann noch mal ein paar Themen vom Tag in der Übersicht. Der Zürcher Kantonsrat hat 20 Millionen Franken für Massnahmen gesprochen, um das Velofahren zu fördern. Mit dem Geld finanziert der Kanton in den nächsten 10 Jahren eine Koordinationsstelle. Weiter soll die Sicherheit für Velofahrerinnen und Velofahrer verbessert oder es sollen neue Veloparkplätze gebaut werden. Das Ziel ist, dass mehr Leute vom Auto aufs Velo umsteigen. Das Zürcher Kantonsparlament hat außerdem einen Vorstoss überwiesen, der tiefere Hürden für den Sonntagsverkauf verlangt. Der Bund soll den Läden nicht mehr vorschreiben, was sie am Sonntag verkaufen dürfen. Die Verkaufsfläche soll aber weiterhin maximal 200 Quadratmeter gross sein. Die Schaffhauser Regierung muss sich in Zukunft auch gegen Atommüllendlager an der Kantonsgrenze wehren. Das hat das Kantonsparlament nach einer zum Teil hitzigen Debatte entschieden. Die vorberatende Kommission hat noch empfohlen, um die Widerstandspflicht für die Regierung zu lockern. Und der Halloween-Brauch wird im Kanton Zürich immer mehr zu einem Ersatz vom Schulsilvester. Die Polizei von Stadt und dem Kanton Zürich sind seit gestern Abend insgesamt über 120 Mal wegen Sachschäden und Lärmklagen ausgerückt. In Männedorf ist ein 15-Jähriger schwer verletzt worden, der in ein Geschoss von einer Soft-Air-Pistole im Auge getroffen hat. Das war das Regionaljournal Zürich Schaffhausen. Verantwortlich für die Sendung heute war Hans-Peter Kühnzi. Am Mikrofon war Dorothea Simeon.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.